Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zum Backsman Stammtisch. Mein Name ist Kevin und Leute, so schnell kann es gehen. Letzte Woche war ich noch im Urlaub, jetzt bin ich wieder da. Und letzte Woche musste Nico sich noch einen Ersatz für mich suchen. Lars Weißbrot von der Zeit hat ihm ausgeholfen beim Stammtisch. Und diese Woche muss ich mir einen Ersatz für Nico suchen, denn der steckt mitten in der Produktion für eine neue Folge Arte Tracks. Ist sehr aufwendig, wird, glaube ich, sehr gut. Beschert mir aber das Glück, mit einem jungen Mann zu sprechen, mit dem ich gestern noch meinen Abend verbracht habe. Hallo Marvin.
Stichwort Weißbrot. Ich habe einen sehr, sehr guten Einstieg für mich, hast du da gewählt, Kevin, weil ich auch vor meinem Greenskin vor allen Dingen den 100%igen Alpina-Weißton eingenommen habe, wie ich gerade sehe. Deswegen Lars Weißbrot. Shoutout geht raus, ich bin Marvin Weißbrot.
Ja, hallo. Stimmt, du sitzt vor der original Marvins Room-Kulisse.
Ja, glamourös die eh und je. Das Ding ist, das wird doch wahrscheinlich, wenn es als Video gemacht wird, wird das ja nochmal bearbeitet, aber für die Leute, die es nur hören, es sieht krass aus. Es sieht richtig krass aus, bevor ich vorsitze, Leute.
Ja, ich habe gestern nicht meinen Abend mit dir verbracht, weil ich dein Interview mit Big Sean gesehen habe. Wie krank ist es eigentlich, dass du mit Big Sean gesprochen hast?
Also ich finde selber, also weil im Endeffekt, ich sage immer so, ich mache so Rap-Sachen, so Interviews und so, und dann fragen mich Leute so, wen hast du denn schon interviewt? Und es waren halt eigentlich nur so Leute, die ich cool finde oder mit denen ich so, die man halt getroffen hat so. Und jetzt habe ich halt so Big Sean, wo halt auch tatsächlich ein Rapper ist, den ich feier so. Und auch so einfach einer der ersten, so Detroit 1 war tatsächlich eins der ersten Alben, weil ich mir so reingezogen habe, wo ich dann so als kleiner Spross noch auf die Ami-Rap-Schiene gekommen bin. So, und jetzt rede ich halt mit dem einfach und kann dem so entspannt, beziehungsweise ein Kommentar hat gesagt, dass es sehr authentisch war, und es war mir auch sehr wichtig, dass ich halt mit dem rede und so schon so ein bisschen von mir einfließen lasse, weil ich will ich habe jetzt über die letzten Interviews so gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich da wie jeder Pressefuzzi sage so, ja, und wieso heißt dein Album, wie es heißt, und wieso sowas halt, sondern ich versuche dann schon noch so ein bisschen auf Augenhöhe mit denen zu reden über, keine Ahnung, irgendwelche Themen so, und dann das scheint denen auch besser zu gefallen und war ein gutes Ding. Mehr klicken bitte.
Ja, ich saß also die ganze Zeit und ich habe einfach nur gegrinst, weil es die ganze Zeit so süß war. Mhm. Also du warst in erster Linie süß, weil du das so geil souverän gemacht hast, und auch, weil man einfach die ganze Zeit gemerkt hat, dass du dich gerade selber dafür feierst und richtig doll freust, dass du da mit Big Sean so Video chattest und so mit Amis telefonieren oder Interviews führen kann auch mal. Ist ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, aber das kann auch mal sehr anstrengend sein, weil die dann Zeitverschiebung haben, gerade aus dem Bett gestiegen oder vielleicht eine ganz unsägliche Uhrzeit haben bei sich. Oder vielleicht ist es das 20. Interview, was sie so mit oberflächlichen europäischen Rap-Journalisten so gemacht haben, die nicht so in den Ami-Sachen drin sind. Und er war aber die ganze Zeit so richtig, er hat gelacht, so, er hatte auch die ganze Zeit so ein Grinsen auf seinem Wänkchen. Safe. Und ist ja auch einfach ein richtig charmanter Typ. Und ja, fand ich richtig geil.
War gut gelaunt einfach so. Also es war allgemein, war habe ich entweder Glück gehabt oder er ist halt wirklich, er liebt es, Presse zu machen. So kann natürlich auch sein, dass er es einfach richtig geil findet. Aber so, er war...
Glaubst du, er nimmt sich doch so voll bei Social Media raus und meditiert und so.
Ja, also glaube ich eigentlich auch nicht, dass er das so... Also vielleicht ist er einfach dadurch, dass er sich so rausnimmt, ist er dann für seinen Presserun irgendwie besonders vitalisiert gewesen. Ähnlich wie die Klitschko-Brüder nach einer Milchschnitte. Und hat sich dann gedacht, ja komm, dann machen wir das jetzt mal geil. Also wird man, ich muss mal gucken, ob man in den nächsten Tagen ein Interview sieht, wo er den gleichen Hintergrund hat und wie er da drauf ist. So. Stell dir vor, da ist er noch geiler drauf. Sagt er so, ja Mann, geiles Interview, Leute. Da rastet er so übelst aus. Und bei mir war er dann noch relativ verhalten. Man weiß nie.
Ich glaube, ich habe ihn auch ab und zu an so einem Energy-Drink nippen sehen. Ich glaube, vielleicht hat ihm das nochmal zusätzlich Power gegeben. Etwas, was ähnlich so viel Power hatte wie Big Sean auf Energy Drinks, war das Community-Feedback von letzter Woche, auch wenn ich selber nicht dabei war. Die These von Lars und Nico lautete, Rap habe das Feuilleton noch nie verstanden. Andersrum, Leute. Das Feuilleton habe Rap noch nie verstanden. Und daraufhin haben sich ein paar Leute bei uns in den Kommentaren zu Wort gemeldet, unter anderem Hubi Koch. Ich weiß nicht, ob es der Hubi Koch ist, der auch diverse Funkformate gemacht hat über Rap. Der schreibt zumindest, der Rap, in Anführungszeichen im Übrigen, also Rap, Gänsefüßchen, ist keine kulturelle Bewegung, sondern eine Gelddruckmaschine, die oft wenig mit Rap-Kultur zu tun hat. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, erstmal nach so einer gewissen Kulturverdrossenheit. Ist ja auch ein Vorwurf, den man immer mal wieder hört. Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, mit wem man sich überhaupt auseinandersetzt. Oder wie denkst du dazu, Marvin? Du bist ja sehr am Start, was so aktuellen US-Rap angeht. Würdest du sagen, da, das ist eine Gelddruckmaschine und wird da auf die Kultur geschissen, wird da auf die Rap-Kultur, wird sie mit Füßen getreten?
Ja, also es schon einerseits, also es ist safe eine Gelddruckmaschine, aber eine Gelddruckmaschine impliziert nicht unbedingt, dass es keine kulturelle Bewegung ist, finde ich. Und ich sage auch, dass es ist jetzt nicht mehr so eine krasse kulturelle Bewegung wie damals, weil ich finde, Rap ist halt Popmusik, also so die populärste Musik in der Bevölkerung ist halt Rap. Und deswegen kann es keine, finde ich, keine kulturelle Bewegung sein, weil ich finde, das hat immer so Nischen Charakter, so ein bisschen. Also das, wenn du so einen großen Kosmos wie diesen Rap-Kosmos hast, wo alles in die krassesten Musikvideos sind Rap-Videos, die erfolgreichsten Streaming-Songs sind Rap-Videos, die einflussreichsten Werbefiguren sind meistens Rapper neben Schauspielern. Und es ist halt so, dass man nicht mehr dieses Nischending hat, yo, wir sind jetzt alle Rap-Hörer, es gibt nur 130 von uns in Hamburg und deswegen sind wir jetzt alle unter einer Bettdecke in so einem Kabuff. Sondern das ist halt auf einer ganz anderen Ebene so. Und diese These, obwohl die ja noch was anderes so ein bisschen beschreibt, finde ich, ist an sich auch wahr, weil es halt auch so ist, dass der Feuilleton, achso, das bin ich hier im Dokument, dass der Feuilleton, dass Leute, die rappen, nicht unbedingt im Feuilleton unterwegs sind und halt umgekehrt auch. Und deswegen funktioniert das nicht so. Man kennt das ja, wenn mal wieder irgendein Zeitartikel über Haftbefehl oder so geschrieben wird oder so, das ist ja dann immer schon was Besonderes, dass in einer solchen Zeitung über Rapper gesprochen wird. So. Und dann ist es aber auch immer so ein, entweder werden die halt, so Beispiel Haftbefehl, entweder die werden halt so voll hochgelobt, so dass man so, ja, okay, wir schlauen Leute können auch Rap verstehen. Oder ich finde, es wird dann halt so unnötig weggetreten, so, obwohl, wo Flair sich dann ja drüber beschwert hat, dass man nicht von außerhalb nach innerhalb urteilen soll, so. Was ich jetzt auch nicht immer ganz so genauso sehe, aber es ist halt auch oft so, dass Leute halt einfach nicht checken, worum es geht bei diesem, warum. So ein paar Ami-Rap-Songs, so diese klingen halt auf den ersten Guck oder aufs erste Hören, sind die halt absolute Kacke, aber irgendwie vielleicht haben die eine gewisse Relevanz, die dann wieder interessant machen, wie ich finde, so. Und das ist einerseits Gelddruckmaschine, aber andererseits ist es auf jeden Fall auch kulturelle Bewegung, zum Teil, aber nicht mehr so wie früher.
Ja, also ich würde auch sagen, dass es viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die Hip-Hop-Kultur eben immer noch für sich beanspruchen in dem Sinne, dass sie leben, subjektiv gesehen. Da hat ja jeder auch ganz andere Ansichten, wie man das macht und wie das zu sein hat. Und ich glaube, das ist auch hier bei dem Verfasser des Kommentars so, dass er schlichtweg andere Ansichten hat als Rapper und Rapperin, die heutzutage vielleicht die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Ein anderer Kommentar schlägt in eine ähnliche Kerbe von Toxin Entertainment, der schreibt nämlich, oder sie, Rap war früher Savage, Sammy, Megalo etc., heutzutage Bratans und Co. Ich persönlich finde, dass Rap bzw. Hip-Hop als solches rezessiert, also sich zurückentwickelt.
Ach, danke.
Da muss ich sagen, wo ist der Unterschied jetzt erst einmal? Also früher war es ja Sammy der Wickeder MC, heute ist Capital Bra der Bratan vielleicht oder Olexesh, wo ist der Unterschied? Sammy war damals auch jemand, der den herkömmlichen Rap-Hörern erst einmal gut auf die Füße getreten hat, würde ich sagen, und ihnen nicht gefallen hat. Dementsprechend, also ich glaube auch nicht, dass moderne Rapper Leuten mit diesen Ansichten gefallen möchten. Das Schöne ist aber, dass die Szene sich so aufgeteilt hat, dass für jeden etwas dabei ist, würde ich behaupten.
Je öfter ich diesen Satz lese, umso so verrückter wird der einfach. Also so, es ist ja, wenn man es jetzt wirklich frei von, wenn man nicht wissen würde, was das zu besorgen hat, dann würde das ja nicht mal eine Wertung voraussetzen. Rap war früher Savas, Sammy, Megalo, obwohl Megalo jetzt auch nicht so ultra der früher Rap ist, so muss man dazu auch sagen.
Man muss auch sagen, die sind alle noch aktiv und Megalo so, aktiver denn je, würde ich behaupten.
Und heutzutage Bratans und Co. So, also ganz ehrlich, es ist eine so unendlich falsche Aussage, die diese Person da trifft, dass man das wirklich, dass ich mir die Haare raufen möchte. So, das ist ja genau das Problem, was an Rap oder an der Wahrnehmung von Rap verkehrt ist. Warum ist es seiner, ich glaube, es war ein Mann, der den Kommentar geschrieben hat, sind wir mal ehrlich zu uns selbst.
Ja.
Warum ist es jetzt besser, wenn es Savage, Megalo und Sammy waren? So, warum ist das jetzt besser in seinem Wertesystem als Bratans und Co.? Weißt du, auch dieses Aufzählen, so, er sagt nicht mal den Namen von dem Rapper, um den es geht. Er sagt Bratans so, er denkt so, er hat das Wort erfunden oder sowas.
Es geht nicht mal um. Er meint es despektierlich, so, er verallgemeinert ja dann so einen Rapper. Wahrscheinlich so, wahrscheinlich wäre auch eine weitere Verallgemeinerung die Lala und Lele Rapper oder so.
Ja, so auch so Bratans und Co., also es ist halt, das ist das, finde ich, was das Problem ist, wenn man mit Menschen spricht über Rap, die nicht den gleichen, die nicht diese Wave, sage ich mal, reiten wie ich, dieses komplett neue, auch zum Teil absolut dumme Zeug. Weil dann geht's immer so, ach ja, der Rap früher und das und so. Warum ist das eine besser als das andere so? Das sind doch komplett verschiedene Meinungssachen.
Ja, warum muss man es überhaupt miteinander vergleichen?
Genau, das sind doch komplett verschiedene Dinge auch, die zum Glück ist ja jeder Geschmack verschieden. Und genau wie wenn ich aus Witz sage, so haha, die Hip-Hop-Opas, wenn die da wieder ihren Breakdance-Kreis machen, so, dass ich weiß dabei aber, dass es irgendwo dann noch einen kulturellen Hintergrund gibt, aber gleichzeitig kommt dann halt von der Seite oft der Respekt einfach nicht zurück, wo Leute dann sagen, ach ja, hört mal lieber echten Rap und so. Sachen, die von Rappern, die heute noch Musik machen, die egaler nicht sein könnte, so, 30 Jahre nach ihrer Blütezeit, so, und da sage ich doch auch nicht, ja, das ist jetzt aber objektiv schlechter als mein Rap, den ich höre, so, das ist einfach was anderes und ist ja auch okay, dass was anderes ist, so.
Ich merke schon, dass er Salz bei dir in eine Wunde gestreut wurde. Ey, mal gucken, was die neue These der Woche mit dir macht. Die kommt nämlich jetzt.
Stell mal eine These auf.
Meine These?
Jeder Verse eine These, als wäre ich Mathe.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Die These von dieser Woche lautet nämlich, und da haben wir uns ehrlicherweise auf Twitter bedient, bei der Userin Sternenrot, @Sternenrot, kann ich sehr empfehlen, den Account im Allgemeinen, ich folge ihr auch. Sie hat nämlich geschrieben, mir ist es scheißegal, ob Leute ihre Texte selbst schreiben, Hauptsache sie bringen sie gut rüber und der Inhalt fetzt. Und da haben wir gesagt, übernehmen wir. Liebe Grüße an Tara an der Stelle. Ich muss nämlich grundsätzlich sagen, ich glaube, ich übernehme diese These.
Safe.
Warum, Marvin?
Weil, wenn wir aufhören, uns alle anzulügen, ist es so, dass unsere Lieblingsrapper mindestens bei 50% der Tracks von ihrem Album nicht alle Zeilen selber geschrieben haben. Und wenn man soweit ist und diesen Zustand des Zens, des Hip-Hop-Zens akzeptiert und erreicht hat, dann kommt man halt auch einfacher durchs Leben. So, das ist ja das Problem, wenn wir jetzt gleich die gleiche Meinung sind, wird es ja natürlich jetzt nicht so diese Reibung geben, wenn Leute sagen, nein, das ist wichtig, dass der mir jetzt auf der Bühne sein Triple-Time auch gut vorrappen kann, so. Das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung, wenn Leute das cool finden, wenn die das in einem Rapper suchen. Für mich persönlich hat es viel weniger Bedeutung als noch vor ein paar Jahren, so.
Mhm.
Und es ist für mich, also gerade so Sachen, als das mit diesem Shindy-Ding so durch Deutschland kursiert ist, nur so, wo er meinte, ja, mir helfen Leute bei Tracks, weil das total normal ist, so alleine, wenn man sich die Situation vorstellt.
Er hat, glaube ich, mal gesagt, dass Lars ihm bei den Endreimen zum Beispiel hilft. Und Lars ist ja bekannt dafür, ein kranker Rapper zu sein, der darauf achtet, dass seine Endreime, was weiß ich, wie viele Silben haben. Und da macht es natürlich nur Sinn, ihm mal hier und da zu fragen, wenn Shindy sagt, ey, ich habe hier diese Zeile, ich habe keine Ahnung, wie die enden soll. Dann so ein Lars mal um Rat zu fragen, ja, und sich die Bälle hin und her dran zu werfen. So. Wenn das Endprodukt am Ende geiler wird, dann bin ich da eigentlich auch immer auf der Seite des Künstlercamps und muss aber auch sagen, das ist natürlich eine sehr traditionelle Ansicht zu sagen, so, ey, ein Künstler muss selber schreiben, aber ich glaube, das ist auch heutzutage noch weit verbreitet. Das ist ja so immer die Forderung nach der Realness. Aber ich, ehrlich gesagt, es gibt ja auch sehr viele bekannte Fälle, so, ne? Da müssen wir ja vielleicht auch mal schauen, was ist denn überhaupt Ghostwriting, weil das ist ja das, worum es geht. So, jemand anderes, ein gewisser Geist hat jemanden den Text geschrieben. Wie denn die Definition von Ghostwriting ist, denn die lautet, dass der Ghostwriter einen Text verfasst im Namen einer anderen Person und dass der Kunde den Ghostwriter beauftragt mit dem Schreiben eines Werkes, da ihm entweder die Zeit, die Motivation oder die Fähigkeit fällt, sich selbst zu machen.
No front.
No front. Aber man muss sich ja auch manchmal fragen, wie Künstler wie beispielsweise Drake zu einer Zeit, wo sie Welttourneen gespielt haben, es dennoch geschafft haben, Mixtapes mit 20, 25 Tracks zu veröffentlichen, wo das herkommt. Und ich erinnere mich noch an die Zeit damals bei If You're Reading This, It's Too Late, dass da so Leaks aufgeploppt sind, wo Tracks, die man von Drake kennt, von jemand anderes gerappt worden sind und die Zeilen sich hier und da einfach nur unterschieden haben, aber es waren die gleichen Flows und das ist ja auch etwas, was Drake sehr auszeichnet. Aber ich muss sagen, diese Leaks haben mich nicht abgeholt. Ja. Die haben mich einfach nicht geschockt und ich brauchte Drakes Attitude, seine Stimme und dann nochmal seine Stimmeinsätze und so weiter, damit die Tracks geil wären. Und ich glaube, dass es ein häufiges Phänomen ist, dass Attitude sehr viel wert ist.
Ja, 100%, weil wenn es nicht so wäre, so dann würden doch die ganzen Leute, weil Drake-Songs werden keine Hits, weil die Texte so geil sind. So, das ist ja, so, das ist jetzt ja nicht so, dass das so ein Nobelpreis-Texte sind, die Drake da schreibt. So, nein, es geht ja, ein Song wird zu einem Hit, ein Drake-Song, aus der Kombination aus Attitüde, der Text irgendwo, dass es halt so ein paar Quotables hat und der Beat und die Art und Weise, wie Drake darauf rappt und vermutlich noch irgendein viraler Marketing-Gig, so. Das ist der Grund, die Formel, wie ein Drake-Song berühmt erfolgreich wird, so. Und bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel, was du meinst mit Quentin Miller, so dieser Ghostwriter von Drake war, der ja auch im Meek Mill Beef viel Feuer gefangen hat, weil das da jetzt am krassesten war, der hat ja ganz offensichtlich Hits geschrieben, aber konnte diese selber, also man kann die ja nachhören, diese Sachen, die er geschrieben hat, gibt das keinem was. Wenn man das jetzt noch ein Level höher holt, gibt's ja Party Next Door zum Beispiel, der ein guter Atze von Drake ist, der auch schon ein Star ist, Party Next Door, der gut aussieht, der eine geile Stimme hat, der gute Songs gemacht hat, der aber einfach seit 4 Alben oder so keine Hits macht. So. Und wenn der aber für Drake was schreibt, wird das zu einem Hit. Und das zeigt ja, dass es nicht so einfach ist, ja, mit dem Text wäre ich auch hätte ich auch einen Hit gemacht oder so. Dass selbst jemand wie Party Next Door, der ein unfassbar attraktiver, umgänglicher, charismatischer Mann ist, es auch nicht schafft mit den gleichen Tracks, mit denen Drake es schafft, weil es halt nicht Drake ist. So, und deswegen ist es vollkommen so. Und wenn bei der Last-Sache zum Beispiel, ist es ja auch so, dass man nimmt sich ja auch dann einen Ghostwriter, der es irgendwie ahnt, der den Lifestyle und diese Art und Weise, wie man rappen möchte, am ehesten nachvollziehen kann. Du nimmst dir ja nicht einfach einen von eBay Kleinanzeigen, der jetzt für 50 Euro den Text schreibt und nimmst das einfach eins zu eins über. So ein Blas ahnt ja zum Beispiel auch diese Welle von Shindy und kann deswegen sich auch viel besser da reinversetzen. Und das ist bei Quentin Miller und Drake, glaube ich, auch so gewesen. Die waren, glaube ich, sehr dicke, aber ich glaube, nach dem Meek Mill Beef ist das alles so ein bisschen auseinandergebrochen.
Ja, und ich glaube, manchmal muss man auch sagen, ist das auch deutlich unromantischer, denn es gibt ja auch sehr viele junge, talentierte Singer, SongwriterInnen, die talentiert darin sind, Songs zu schreiben und sie versuchen auch irgendwie einfach an andere KünstlerInnen zu bringen. So, mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich Bitch Better Have My Money von Rihanna, was ja wirklich ein unglaubliches Brett auch ist und damals Wellen geschlagen hat, aber einfach von einer damals unbekannten und auch heute noch fast unbekannten Berlinerin geschrieben worden ist, die damals 19 Jahre alt war, Bibi Borelli, und seitdem, glaube ich, auch sehr viel mehr Texte schreibt. Und Rihanna hat den gehört und hat gesagt, geil, den werde ich einrappen.
Haben die jetzt so zusammen, also war das denn Kooperation schon oder hat die jetzt einfach das gesnackt?
Es wurde ihr vorgeschlagen sozusagen und sie hat den dann umgesetzt. Also es war alles so auf Business-Ebene, sofern ich das beurteilen kann. Und es gibt ja auch, also es wird ja auch sehr viel transparenter, ne? Also ein bekanntes Beispiel aus Deutschland, was gerne mal hergehalten oder hergenommen wird, gerade in Kommentarleisten bei Deutschrap-Medien wie uns unter anderem, leider, muss Shirin David herhalten als das perfekte Beispiel für nicht real sein. Und dann heißt es ja auch immer, sie ist so künstlich, sie schreibt ihre Texte nicht selber und so weiter. Aber es steht bei ihr in den Credits. Und ich kann euch versichern, es gibt sehr, sehr viele Rapper, auch deutsche Rapper, die nicht in ihre Credits schreiben, dass ihre Texte nicht aus ihrer eigenen Feder kommen.
Safe. Ich finde auch, dass, also gerade bei Rihanna als Beispiel, so ist halt, bei Rihanna juckt es ja auch keinen, wenn die nicht selber ihre Texte schreibt, weil so, da wird halt so irgendwo mit zweierlei Maß gemessen, weil es auch eben dieses Rap-Ding ist, wo man so halt so voll viel von der Seele sich runterschreibt und solche Sachen. Und bei Rihanna geht es halt darum, dass sie halt eine der krassesten Frauen mit der krassesten Aura der Welt ist, so. Und wenn die halt einen Song einsingt und ein Musikvideo dazu macht und zeigt, wieso sie seit 10, 15 Jahren auf der Bühne steht und die übelsten Songs singt, so, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass sie ihre Texte nicht selber schreibt. Die wird ja nicht dann einen 16er hingelegt bekommen und dann liest die den vor und dann ist der Song fertig. So, da geht ja schon noch ein künstlerischer Aspekt mit rein in die ganze Sache. So, und ich finde, Ghostwriting ist nicht immer gleich Ghostwriting, so, weil manche Leute machen sich wahrscheinlich auch einfach und andere lassen sich halt ein bisschen helfen. Und das finde ich, also jeder versucht sich ja irgendwie seinen Job leichter zu machen. Und ein Rapper ist ja im Endeffekt auch nur ein Beruf von den Typen. Und wenn du halt im Studio sitzt mit deinen 10 Freunden und dann sagst du, Alter, ich brauche einen Reim auf Hackbraten und einer sagt Klappspaten und dann wirst du ja nicht sagen, oh nein, auf keinen Fall will ich jetzt Klappspaten benutzen, das wäre voll unreal von mir.
Ja, safe. Und es ist ja auch nicht wie im Supermarkt, dass du so durch die Gegend läufst und sagst, so, welchen Song nehme ich denn heute und rappe ihn mal kurz ein. Sondern da ist ja schon ein längerer Prozess dahinter, was auch im Endeffekt so ein bisschen mein Problem mit Corona auf den Punkt bringt, weil was ich am Anfang auch sehr unterhaltsam fand hier und da, aber am Ende hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob da aktuell noch so viele Beispiele aufgedeckt werden, wer sich wo bedient, aber ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass er nach dem Haar in der Suppe gesucht wird und nicht mehr zwischen so wirklichen Beiten und Referenzen unterschieden wird.
Ja, ich glaube, also dieses Referenz versus Hommage, also Hommage versus Clown-Ding ist auch immer so eine Sache. Klar, natürlich, so bei Corona war es jetzt auch so, das hat halt so krass eingeschlagen, diese ganzen Sachen. Und es gibt ja auch ganz offensichtlich Songs, die wirklich, wo man nicht diskutieren musste, okay, die haben das gehört und sich gedacht, es ist einfach und dann machen wir es klar so. Ja. Aber ich denke mir halt auch, dass er dann irgendwann sich auch gedacht hat, so, Digga, ich muss jetzt noch einen machen und dann nimmt man vielleicht auch was, wo man nicht direkt so diese Ähnlichkeit sieht und dann ist das halt so ein bisschen verwässert gewesen. Ich glaube, die Intention war schon noch die gleiche. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt angefangen hat, Leuten boshaft Dinge
nachzutragen. Nein, das glaube ich auch nicht. So. Ich glaube, ich einfach sehr viel zugesandt bekommen und dann Content liefern, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nice, wenn du so in solchen Gefilden dich bewegst und dann irgendwann den Status hast, dass die Leute einfach deine Sachen zusenden. Dann müsste ich lieber eine Recherche für Marvin Moon machen.
Apropos Recherche für Marvin's Room, kommen wir mal zu den News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Marvin, du hast eine News ausgesucht, ich habe mir eine News ausgesucht. Beide aus den USA, heißt, wir nehmen dir eigentlich schon Arbeit ab, vielleicht für nächste Woche, wenn du mal wieder eine neue Marvin's, kommt eine neue Marvin's Room Folge? Das ist bei dir immer so eine Sache, ich weiß nie, wann.
Zweiwöchentlich, also offiziell zweiwöchentlich, so, dann ist es aber immer noch so ein Ding, so nach Lust und Liebe auf jeden Fall, aber wir haben jetzt, wann kommt das hier raus? Diese Woche noch?
Ja.
Ja, dann in einer Woche Montag, also nicht der kommende Montag, sondern der Montag danach, weil diese Woche erst eine neue Folge Marvin's Room rausgekommen ist. Mein Interview mit B.I.G. Sean Perignon. Könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal angucken, Leute, liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen, die Glocke aktivieren.
Ein YouTuber vor dem Herren.
Safe.
Marvin, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Was sagst du?
Komm, ich fange an. Rein in die Olga. Moment. Komm, ich fange an, machen wir es so. 6ix9ine ist wegen einer Überdosis im Krankenhaus.
Jetzt denkt man natürlich erstmal an Lil Peep, Mac Miller, Juice WRLD, krasse Drogen.
Richtig, gefährlich, einfach, also auch so ein Thema, was gerade im Ami-Rap-Kosmos, so nach den Namen, die du jetzt aufgezählt hast, so, wo schon alle Leute gesagt haben, Alter, was soll die Scheiße? Ist aber so ein bisschen anders geworden, wie bei 6ix9ine immer der Fall ist. Er wurde nämlich am 1. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert, da er zu viele Koffeintabletten und Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen hat.
Also ist quasi, verstehe ich das richtig? Wenn ich so, kennst du das so auf Kaugummipackungen oder auch so auf so, weiß ich nicht, bei so Gummibärchen oder so? Es gibt bei gewissen Produkten, meistens so Süßigkeiten oder Snacks, gibt es immer den Hinweis, auch bei Cola, glaube ich, übermäßiger Verzehr kann zu, keine Ahnung, Verdauungsproblem führen oder so. Also hat er einfach das provoziert. Das, was auf jeder Kaugummipackung steht.
Ich ich muss sagen, mein Koffein, mein Umgang mit Koffein ist so ein bisschen nicht so ganz
gesund.
Wie bei den meisten Menschen. Nee, gesund eigentlich schon, weil ich trinke halt erst relativ kurz Kaffee. Du kennst mich jetzt schon ein bisschen länger. Seitdem ich Kaffee entdeckt habe, so kann ich mein Potenzial auch morgens früh schon abrufen, was schon sehr gut, was schon ungewöhnlich ist. So, deswegen habe ich nie so den krassen Umgang mit Koffein gehabt.
Ich habe da nochmal eine Detailfrage. Tut mir leid, dass ich da reingrätsche. Warst du denn eins von diesen Kindern, die morgens in der zweiten Stunde Mathe schon die Monster Energy aufgeknackt haben oder die große Pepsi Max da stehen hatten?
Nee, ich war einfach nicht existent vor 11 Uhr. Okay. Also, nee, boah, Alter, das gibt's auch echt bei allen Leuten, die so eine 2-Liter-Flasche Cola einfach in der Schule getrunken haben. So. Man war zwischendurch, war man schon neidisch, so 1-2 Tage im Jahr. Safe. Aber den Rest dachte man sich schon so, danke Mama, dass ich dann doch noch auf dem geraden Weg geblieben bin. Hat sich gelohnt. Zu Koffeinüberdosis, weil ich halt nur eine Sache, ein Freund von mir hat mir mal erzählt, die hatten so Koffein-Bonbons. So, und die, also schon so irgendwie so eine amerikanische Unart, so die jetzt auch inzwischen nicht mehr gibt. Und die haben halt so viele davon gegessen, dass der eine einfach nicht mehr, er meinte, er hat so erzählt, er kam nicht mehr klar und hat sich dann einfach in die Dusche gesetzt mit Klamotten, weil der halt so, sein ganzer Körper war so am Kribbeln. Und dann meinte er so, Alter, ich komme gar nicht mehr klar. Und dann seitdem trinkt er halt noch sehr wenig Kaffee. Max, wenn du das hörst, Grüße an dich. Und deswegen, weil ich halt nicht zu was Koffein führen kann, so, anscheinend kann es bis in die Notaufnahme führen, wo 6ix9ine sich dann wiedergefunden hat. Das muss ich sagen, fand ich halt schon relativ ulkig, weil 6ix9ine steht ja schon für skurrile Aktionen und für einen komischen Typen und so. Und dann landet er halt einfach wegen solchen Sachen im Krankenhaus. Und ich finde, wenn man das so in Kontext setzt, so ein bisschen halt noch interessanter, weil 6ix9ine, wie wir wahrscheinlich alle oder alle Leute, die mal ins Room gucken, guck mal, ins Room, das ist eine super Sendung, 6ix9ine war im Gefängnis, hat erst übertriebene Wellen geschlagen, war im Gefängnis und ist dann nach 20-monatiger Haft freigekommen. Vorzeitig auch, ihm wurden 48 Jahre angedroht, im Endeffekt war es nicht mal eins. Dann wurde er Anfang April entlassen, auf Hausarrest noch, wegen Corona, hat dann angefangen, Musikvideos zu veröffentlichen, die geisteskranke Klicks gemacht haben. Trolls war das erste, glaube ich, mit Nicki Minaj zusammen.
Direkt mit Nicki, oder?
Genau, und das hatte, glaube ich, in einer Woche oder so 45 Millionen Klicks und ist jetzt inzwischen bei über 250 Millionen, 280 Millionen. Und alles, was danach kam, hatte auch absurd viele Klicks für nicht so geiles Lied. Aber es war halt ein 6ix9ine, er kam aus dem Knast, es wurde überall in den Nachrichten über ihn geredet und es war irgendwo okay. Aber dann hat es halt angefangen, dass je länger diese Strecke von Videos von ihm ging, umso geringer wurden die Klickzahlen und vor allen Dingen wurde auch die Diskrepanz größer zwischen YouTube-Klickzahlen und Spotify-Stream-Aufrufen. Dann wurden Gerüchte laut, dass er vielleicht Klicks gekauft hat, was Sinn machen würde, weil wie kann ein Lied irgendwie 45 Millionen Klicks in der Woche machen, aber bei Spotify so noch nicht mal 5 Millionen oder so in der ersten Woche, was schon sehr komisch war. Und dann ging es halt alles darauf hin, dass er sein Album veröffentlicht. Und das Album war dann in der ersten Woche, ist es gegen Detroit 2 angetreten quasi. Von Big Sean das Album. Big Sean Marvin hat ein Interview
gemacht. Dein guter Freund Big Sean.
Mein liebster Lieblingsarzt Big Sean. Und die sind beide gegeneinander angetreten dann quasi in der ersten Woche, ihre Album-Sales. Dann geht's halt immer darum, wer in der ersten Woche die Platz 1 holt, weil das ist so das große Achievement, was man haben möchte als Musiker. Und halt Big Sean gewonnen gegen 6ix9ine. Und Big Sean war länger weg. Big Sean, auch ein sehr populärer Rapper, aber kein 6ix9ine Schlagzeilen-Rapper. Und seitdem ist es halt um 6ix9ine sehr ruhig geworden. Er hat das sehr, 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 sehr genervt, dass er nicht die 1 bekommen hat. Und jetzt gibt's halt die erste News von ihm wieder seit langer Zeit und die ist halt einfach, dass er wegen fucking Koffeintabletten im Krankenhaus liegt. So, und das ist halt schon bezeichnend irgendwie dafür, dass er erst sehr down war, dann ist er auf einmal wieder ganz oben gewesen und jetzt ist er langsam wieder auf dem absteigenden Ast und ich bin mal gespannt, was er sich überlegt, um sich wieder in die Relevanz zu katapultieren.
Es hat aber nicht nur allein am Koffein gelegen, wenn ich das richtig sehe, sondern er hat ja auch irgendwie versucht, in kurzer Zeit sehr viel abzunehmen. Ich glaube, 11 Kilo wollte er abspecken für sein Instagram-Comeback und hat dafür dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen. Und zwar laut eigenen Angaben hat er so 2 bis 4 Tabletten von Hydroxycut genommen. Und in Deutschland sagt der Verbraucherschutz für Lebensmittel auch, dass man davon die Finger lassen sollte, weil es zu Leberschäden führen kann. Und es wird nur eine Pille pro Tag empfohlen. Und diese 2 bis 4 Pillen plus dein McDonald's-Kaffee, den er sich geholt hat, haben wohl dafür geführt, dass er ins Krankenhaus
Ist er wollte das zum Abnehmen nehmen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum er Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Ich dachte, er ist so entweder so auf gesundes Leben aus oder weil er es nicht besser weiß. Weil so in Amerika gibt es ja auch so on a regular so Käse in der Sprühdose oder so. Und vielleicht wusste er nicht, dass man Vitamine auch von Salat bekommt und dachte, er muss halt diese Vitaminpillen dafür nehmen.
Nee, er hat das zum Abnehmen genommen.
Alter, okay, das ist natürlich crazy. Dann umso dümmer, die Lassix
meinen. Für sein Instagram weg. Aber ganz ehrlich, also erschreckt dich noch irgendwas bei den Typen? Also wir reden ja auch eigentlich nie über Musik, wenn wir über ihn reden.
Es ist halt, also er macht schon eine besondere Art von Musik, aber die ist halt nicht besonders geil. Also sie ist nur auffällig, sie ist aber nicht besonders schlecht, aber sie ist auch nicht besonders gut. Sie ist einfach nur anders und anders, um anders zu sein, ist nicht so das Allergeilste, finde ich.
Was aber geil ist, ist meiner Meinung nach meine News der Woche. Denn das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man als populärer Artist zurzeit mit der gewonnenen Aufmerksamkeit umgehen kann. Das hat nämlich Megan Thee Stallion gezeigt bei ihrer Performance bei Saturday Night Live. Dort hat sie nämlich ihren Song Savage performt. Man kennt ihn als geneigter TikTok-Nutzer.
Crazy Bushy.
Nee, ich glaube, er hat es auch außerhalb von TikTok hierzulande zu einem wahren Hit geschafft und Megan Thee Stallion zu einer sehr, sehr großen Aufmerksamkeit verholfen. Und diese nutzt sie nun wiederum, um bei Saturday Night Live auf den Generalstaatsanwalt Daniel Cameron aufmerksam zu machen, der sich um den Mord an Breonna Taylor gekümmert hat. Wir erinnern uns vielleicht, im März wurde Breonna Taylor getötet bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung, bei einem Schutzwechsel zwischen ihrem Partner und der Polizei. Und sie hat den Generalstaatsanwalt Cameron dafür kritisiert, dass keiner der drei Polizisten, die in diesem Mord involviert waren, verurteilt worden. Vielmehr musste einer der Polizisten ein Strafgeld von $15,000 zahlen, aber nicht, weil diesen Schüssen jemand ums Leben kam, sondern weil er die umliegende Nachbarschaft mit seinen Schüssen, die niemanden getroffen haben, gefährdet hat. Und er sagte auch, dass die anderen beiden Polizisten, die dort vor Ort waren, aus Notwehr gehandelt haben. Dafür hat sie sich in der Talkshow geäußert, hat unter anderem gesagt, dass die Leben, die am meisten gefährdet sind, sind die Leben von schwarzen Frauen, und hat ihre Stimme genutzt. Und das Ding ist, du hast es am Anfang dieses Podcasts gesagt, du bist quasi das Weißbrot, ich genauso. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kann aber sagen, dass ich das für eine sehr gute Aktion halte, dass ich das gut finde, dass Megan solche Auftritte nutzt, vor allen Dingen ihre neue gewonnene Popularität nutzt und nicht müde wird, darauf aufmerksam zu machen. Und ich ziehe da gerne mal Parallelen zu den Brit Awards im letzten Jahr, wo Stormzy und Dave diese Auftritte auch genutzt haben, um auf politische und gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Und das ist etwas, was ich in Deutschland nach wie vor einfach krass vermisse. So, es geht ja auch einfach gar nicht darum, wie Megan hier zeigt, das in die Musik einbauen zu müssen, so unbedingt, und dort den Zeigefinger in der Mucke zu erheben, sondern nutzt Auftritte, nutzt Social Media. So, warum denn nicht mal was Schlaues sagen?
Ja, das kann mich eigentlich nur anschließen. So, ich finde, Megan Thee Stallion ist der große Engel der Amerika, oder der neue geborene Engel der amerikanischen Rap-Szene. So, also die ist cool, die macht coole Musik, die kann rappen und die macht, das hat das Herz am richtigen Fleck. So, ich liebe die wirklich über alles. So, ich habe die in meiner XXL Freshman Class Folge von letztem Jahr vorgestellt. Seitdem liebe ich die einfach so. Ich finde, die ist halt, also so, was sie ja sagt, so dass die schwarze Frau die verletzlichste, most vulnerable person ist auch vollkommen richtig. Das hat man auch wieder gesehen. Tory Lanez hat ihr zu sehr, 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 sehr hoher Chance in die Füße geschossen. Und
sich danach wie ein Arschloch verhalten,
muss man auch so sagen. Also, und dann ist
Ghost gegangen. Ich glaube, du musst kurz Kontext liefern.
Ja, okay, zwei Sätze. Also Megan Thee Stallion, es war irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, gab es so eine News, dass auf einmal Megan Thee Stallion mit Tory Lanez im Auto war und auf einmal hat Megan Thee Stallion Schmerz an den Blut an den Füßen. So, und dann, warum, wieso, weshalb? Im Endeffekt rausgekommen, es wurde geschossen in diesem Auto und es gibt ein Video davon. Und im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass Megan Thee Stallion gesagt hat, dass Tory Lanez ihr auf die Füße geschossen hat. Und dann hat Tory Lanez einfach so wochenlang nichts dazu gesagt und hat sich jetzt vor einer Woche meinte er, okay Leute, jetzt kommt mein Statement. Jeder denkt, es kommt ein Statement, es kommt ein Album von Tory Lanez, ein ganz Album, und in diesem Album redet er ganz kurz über den Vorfall, gibt aber nichts zu, entschuldigt sich nicht, sagt nichts. Seine Entschuldigung zu dem ganzen Kosmos war, dass er betrunken war. Das war so seine Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie oft du schon betrunken warst, Kevin. Ich war schon sehr oft betrunken und ich habe noch nie einer Frau in beide Füße geschossen, auch nicht in einen. Das ist wichtig. So. Und auf jeden Fall sagt sie ja, sie ist die schwarze Frau, die vernachlässigste und die schwächste Person der Welt ist eigentlich. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Wie kann man in die Füße geschossen werden als Person in der Öffentlichkeit und dann trotzdem in der Öffentlichkeit nicht die hundertprozentige Zustimmung erfahren, wie es bei Megan der Fall war, weil immer noch Leute meinten, ja, Tory Lanez, der ist schon nicht so schlimm, ist schon nicht so blöd und so. Doch, der ist ein Spacko so und das geht nicht klar. Und Megan Thee Stallion sagt es vollkommen richtig. Und hat sich auch schon öfter für so Sachen eingesetzt und ist allgemeine Person, die man auf jeden Fall lieben muss.
Ja, Generalstaatsanwalt Cameron hat sich aber auch schon zu Wort gemeldet und hat das Ganze damit abgetan, dass er gesagt hat, dass der Umstand, dass sich jemand ins National Television stellt und so etwas über ihn sagt, obwohl er einfach nur versucht, seinen Job zu machen, klar, ist einfach widerlich.
Ich will doch einfach nur meinen Job machen hier als Richter. Ist okay. Sollte er sein, der hätte seinen Job machen können, so richtig, dann wäre ja nichts passiert. Aber es ist hart.
Es ist hart. Ach Marvin, was absolut nicht, was keine schlimmen Nachrichten sind die Releases von dieser Woche, denn da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nämlich schon, wie du auf dein Release abgehen wirst. Deswegen möchte ich jetzt einmal schnell den Übergang zu den Releases machen.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release, ja.
Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Du hast dir nämlich Savage Mode 2 von 21 Savage und Metro Boomin ausgesucht. Wir machen heute eine richtige US-Rap-Sendung, merke ich schon. Einmal ist Nico nicht da, reden wir nur noch über Ami-Rap.
Tanzen die Mäuse auf den Tisch.
Ja.
Ja, soll ich direkt losschießen?
Schieß direkt los.
Ja, also es hat alles. Ich muss erstmal vorne anfangen. Ich habe zu 21, also 21 Savage und Metro Boomin sind zwei. 21 Savage ist ein Rapper, Metro Boomin ist ein Produzent und beide sind Koryphäen in dem, was sie tun. Und 21 Savage ist vor allen Dingen seit seinem. 21 Savage kommt aus Atlanta. Metro Boomin kommt auch aus Atlanta. Beide sind so die Personifizierung von Atlanta-Rap. Und Atlanta ist so vermutlich die Stadt in den USA, die die längste Zeit für die beste Trap-Musik bekannt war. Migos und so kommen daher. Und die beiden haben sich zusammengetan vor vier Jahren, glaube ich, 2016, für Savage Mode 1. Und haben da ein Projekt gemacht, wo ich erst überhaupt gar nicht verstanden habe. Es hat eine schlaflose Nacht in Amsterdam gebraucht, wo ich habe mir ein Bett geteilt mit einem Freund und der hat so krass geschnarcht, dass ich nicht schlafen konnte. Dann lag ich so unten, so im Delirium, auf der Couch und habe dabei die ganze Zeit Savage Mode gehört. Und das hat so einlullende Beats gehabt, so richtig so schläfrig, traumtänzerisch, wirklich als wäre ich im Wahn gewesen. Und das habe ich die ganze Nacht gehört und ab diesem Moment habe ich quasi 21 Savage freigeschaltet in meinem Repertoire. Und deswegen war ich sehr guter Dinge, dass dieses Savage Mode 2 auch ein gutes Album wird. Und das ist dann tatsächlich auch der Fall geworden. Die Umstände zu diesem Album war quasi wie so eine Saga in so einer Dragon Ball Serie oder so, weil 21 Savage in letzter Zeit einige Probleme mit dem Gesetz hatte, weil es ist nämlich rausgekommen, kranke Story, dass 21 Savage nicht aus Atlanta kommt, sondern in Großbritannien geboren ist, wie ein echter Sir, und dann erst mit 11 Jahren rübergekommen ist nach Atlanta. Dann wurde ihm natürlich jegliche Kredibilität abgesprochen, er sollte fast deportiert werden, zurück ins Vereinigte Königreich, seine Familie, alles war Stress, danach untergetaucht. So, dann haben wir auf der anderen Seite, in der anderen Ringecke, Metro Boomin, einen der krassesten Produzenten der letzten 10 Jahre, wirklich. Trap-Musik ohne Metro Boomin war lange Zeit nicht vorstellbar. Der hat aber auch sich so ein bisschen rar gemacht. Nicht, weil er in Wirklichkeit Brite ist, sondern einfach, weil er sich rar gemacht hat. Und jetzt kommen auf einmal, nach 2 Jahren, wo die beiden keine Alben rausgebracht haben, kommen die auf einmal wieder um die Ecke und hauen Savage Mode 2 raus. Und das ist jetzt quasi der Prolog, den ihr braucht für dieses Album. Und jetzt können wir über das Album sprechen. Es ist sehr gut.
Dankeschön. Es ist wirklich sehr gut. Es ist tatsächlich sehr gut. Ich hab's gestern beim Kochen mal wieder durchlaufen lassen. Ich habe sehr lange gekocht. Und es macht mir einfach so viel Spaß. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Die Beats sind allesamt sehr, sehr gut. Die beiden haben einfach einen guten Humor, muss man auch mal sagen. Safe. 21 Savage ist einfach ein richtig kleiner, süßer Fratz. Ja. Das kann man, glaube ich, auch so sagen.
Ja, der ist schon, dafür, dass der so viele Menschen potenziell umgebracht hat, ist er schon echt süß, muss man sagen.
Ich kann gar nicht so viel zu seiner Gang-Vergangenheit sagen.
Es ist mehr oder weniger bestätigt, dass er 2 Leute getötet haben soll. Aber es ist so, es gibt so ein Subreddit, Chirakologie, da geht es quasi nur darum, welche Rapper was gemacht haben im Bezug aufs Kriminelle. Und da gibt es so die Top-Scorer und so. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr morbide Welt. Aber es ist halt natürlich auch die Realität da drüben so. Also gerade Chicago und Atlanta ist ja schon sehr, sehr, sehr verrückt, was das Ganze angeht. Aber auf diesem Album, finde ich, sind auch zum ersten Mal auf einem 21 Savage, beziehungsweise zum ersten Mal auf einem Savage-Mode-Album, weil letztes Mal Savage-Mode waren die Beats sehr, sehr ineinander verflossen, finde ich, so, weil alle sehr ähnlich waren. Und dieses Mal, der Drake-Song zum Beispiel, sind doch alles so Dinger, die eigentlich relativ Savage-untypische Beats sind, so, aber trotzdem finde ich, glaube, das hat er bei seinem letzten Album, I Am, I Was, hat er das so ein bisschen rausgefunden, dass er auch
ein großartiges Album auch eben so ist.
Und ich glaube, dass er halt einfach so ein bisschen, man sieht halt eine Weiterentwicklung bei beiden und ich finde halt, man merkt halt, wenn man so einen Metro Boomin-Tag am Anfang hat, da weiß man halt auch, dass es nice wird so.
Ja, safe. Und wenn ihr euch jetzt gerade gefragt habt, wie könnt ihr denn jetzt so Musik von Mördern so in den Himmel heben? Wenn ihr euch fragt, wie vertretbar ist das, Musik von Mördern, potenziellen Mördern zu hören, dann hört euch doch einfach mal die Album des Monats Folge an zu dem Kitschkrieg-Album. Da haben wir nämlich über den Song von Bones und Vibes Kartell gesprochen, der ja ebenfalls ein verurteilter Mörder ist und im Gefängnis sitzt, und uns gefragt, wie soll man das überhaupt finden? Also, wenn ihr euch das jetzt fragt, hört euch doch bitte diesen Podcast an. Und ansonsten würde ich einfach mal zu meinem Release der Woche kommen, was ausnahmsweise kein US-Rip-Release ist, ausnahmsweise für diesen Stammtisch, sondern ein Track von Eloquent, Talky Talk und Dexter namens Shuffle. Shuffle, natürlich eine Anspielung auf Dexters schwäbische Herkunft. Shuffle, Shuffle, Häuselbau. Das ist so eine der schwäbischen Eigenarten, die ich irgendwie mitbekommen habe im hohen Norden. Also, dass man scheinbar sehr darauf erpicht ist, Geld zu sparen, um später ein Eigenheim bauen zu können, auf sicheren Füßen zu stehen. Der Track stammt von dem Album Modus Minus von Eloquent und Talky Talk. Man hört schon, es soll eine Art Gegenentwurf sein zum Modus Mio. Und ich fand es so gut, dass ich direkt ins Internet rausposaunt habe, wie gut ich dieses Album finde. Und habe dazu dann auch kurz mit Talky Talk geschrieben, der mir gesagt hat, dass sie versucht haben, so einen Bogen ins Album zu bekommen. Dass man nach dem Feierabend so richtig schön Abfuck schiebt auf Arbeit, Leben generell, Vaterstaat und den ganzen Frust ablässt, aber dann einen Joint raucht und irgendwie dann doch positiv am Ende aus dem Abend herausgeht und auch aus diesem Album. Und dieser Song ist so wirklich, ich habe ihn gefühlt. Ich erzähle kurz warum. Ich habe nämlich morgens, Ich war zu Hause, ich war im Homeoffice und habe den Morgen so bestimmt eine halbe Stunde in der Warteschlange verbracht von meiner Krankenkasse, um da dann zu erfahren, dass ich wiederum bei meinem Zahnarzt anrufen darf. Und dann habe ich da 10, 15 Minuten in der Warteschlange verbracht und habe dann wiederum bei meiner Zahnzusatzversicherung angerufen und habe da dann rumtelefoniert, die ich auch erst seit kurzem habe, wegen dieser ganzen, also wegen verschiedenen Dingen. Und es hat mich alles todes genervt. Und dann höre ich diesen Track und da geht es eigentlich darum, dass sie sich abfacken auf genau solche Dinge. Und Dexter rappt unter anderem, ich muss gerade aus dem Kopf zitieren, ich habe es nicht vor mir, vielleicht hast du Glück und die AOK zahlt 30% von den Amalgam in deinem verrotteten Backenzahn. Und ich war so, alles klar.
Während du in der Warteschlange warst, kam das?
Ja, ich habe das Album zwischendurch immer wieder gehört und ich habe es so gefühlt. Ich war so, ja, genau das ist der Vibe. Und wenn ihr euch abfuckt auf Leistungsgesellschaft und generell Liebe habt für Dexter, Talky Talk oder Eloquent, dann lege ich euch dieses Album sehr ans Herz. Ich muss sagen, Eloquent ist für mich ein Rapper, den es immer gab. Der hat, glaube ich, auch immer sau viel released und ich habe das immer mal wieder gehört, aber ich habe mir nie gezielt Mucke von ihm angemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, kann man halt immer gut laufen lassen und ich habe gar nicht so die Go-To-Tracks oder so von ihm, sondern es war für mich immer eher so entspannte Musik zum Nebenherhören. Jetzt aber zum ersten Mal für mich entdeckt, dass das wirklich inhaltlich und auch so konzeptuellen vom Album her ein sehr rundes Ding ist und mir sehr gut gefällt. Ja, wahrscheinlich etwas, was du nicht gehört hast. Geh ich mal von
ich aus. Fand es gerade interessant, dass es muss ja nicht immer um Autos und um Frauen und um viel Geld gehen. Es muss ja auch manchmal einfach um Warteschlangen von von Krankenkassen und um einfach die Probleme des normalen Mannes gehen. Weißt du, wenn jetzt Quavo mir jetzt sagt, er wirft mit einem Brick um sich, um dann 25.000 in der Sofaritze zu finden, dann kann ich das jetzt nicht so krass fühlen. Aber wenn jetzt einer darüber rappt, dass er in der Krankenkasse hoffentlich 30% von seiner Zahn-OP wiederbekommt, I felt that shit.
Ja. Ah. So, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, Marvin. Ich habe das Gefühl, wir haben dadurch, dass du hier bist, haben wir ein ganz anderes Redetempo als sonst.
Warum?
Die Ereignisse überschlagen sich einfach. Nico und ich, wir sind immer so ein bisschen nicht behäbig, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht gemütlich in unserer, wir nehmen ja auch immer montags auf, in unserer Wochenanfangs-Lethargie. So. Und jetzt sind wir hier nach einem erfolgreichen Arbeitstag, treffen wir beide uns hier am Abend und nehmen auf. Und du bringst hier eine ganz neue Dynamik rein. Ich komme gar nicht hinterher. Wir holpern so durch unser...
Ja, story of my life. Ich denke, ich rede so über die eine Sache und dann fängt mir an... und dann fällt mir ein, dass ich schon was anderes sagen wollte. Und dann bin ich mittendrin, statt nur dabei.
Wie dem auch sei... Jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laufen.
Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe musst du in irgendwelche deutschen Spasten machen.
Und bei den Hausaufgaben haben wir jetzt natürlich wieder den besonderen Umstand, dass Nico nicht da ist, aber natürlich seine Hausaufgaben irgendwie erledigen möchte. Lars Weißbrot hat ihm letzte Woche den Song Jollies von Edo Saya und Negativ OG mit auf den Weg gegeben. Marvin, bist du vertraut mit diesen beiden jungen Herren?
Tatsächlich bin ich vertraut mit diesen beiden jungen Herren. Ich habe Negativ OG zum ersten Mal bei Unreif gehört und habe das an meine Freunde geschickt und meinte so irgendwie nice, aber irgendwie auch so ein bisschen crazy, so weil es natürlich dann, vor allem das kam vor so 1,5 Jahren oder so raus, da war es jetzt noch nicht so ganz normal, dass man Facetests hatte in Deutschland und sowas. Und fand es aber krass und jetzt ist er auf einmal Superstar geworden so. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an ihn, ich gönne ihm das. Und Edo Saya hab ich irgendwann mal, als er so halb berühmt war, schon gesehen. Und hat mich total überrascht, dass der nicht mega berühmt ist. So, weil ich finde es jetzt persönlich, kann mich damit nicht so krass identifizieren. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, genug Leute in dieser angsty Teen Generation, die das 100% fühlen, was da gerappt wird und musikalisch ist, sind beide auf jeden Fall sehr. Edo noch mal mehr als Negativ, aber beide sehr stabil.
Ja, Negativ OG sollte ja eigentlich auch recht nah an das amerikanische Ideal eines Rappers rankommen, das du so hast.
Safe.
Und Edo Saya wiederum, da habe ich einfach den Überblick verloren, weil der Junge, der ist so jung und der hat, glaube ich, jetzt schon 9 Alben oder so. Released. Echt? Ich glaube, ich allein diesen Jahr mit 2 Alben irgendwie gut gechartet. Also sehr wild. Den Song, den Lars Nico mit auf den Weg gegeben hat, Jollies, ist schon ein Ticken älter und aus dem Jahr 2018, aus dem Juni 2018. Und da habe ich doch einfach mal Nico gebeten, ey, wenn du schon so beschäftigt bist, junger Herr, mit deiner wichtigen Produktion, dann gib mir doch wenigstens dein Feedback zu deiner Hausaufgabe. Und das hat er getan. Das spiele ich mal kurz ab.
Moin Kevin, hallo Marvin, vielen Dank, dass du mich hier vertreten kannst heute, denn ich hänge im wunderschönen Essen, sitze im Auto, warte zwischen ein paar Drehs gerade darauf, dass die Produktion gleich weitergeht. Ich bin hier für Arte Tracks unterwegs, deswegen kann ich diese Woche leider nicht am Backspin Stammtisch teilnehmen, wollte aber zumindest pflichtbewusst meine Hausaufgaben abliefern. Und das war ja etwas, was Lars Weißbrot uns in die Runde geworfen hat. Edo Saya und Negative OG mit dem Song Jollies war meine Hausaufgabe. Und die Randnotiz dabei ist ja, dass es ja offensichtlich eine Nummer ist, die Lars ein bisschen an seine Jugend und an das, was er vielleicht damit sonst so verbinden konnte, erinnert hat. Und ich glaube, da stecken sehr viele Emotionen drin und ich habe mir sehr viele Bilder im Kopf versucht zu malen, wie Lars Weißbrot diesen Song hört und sich damit in seine eigene Jugend oder ein bisschen in die vielleicht versäumte Jugend zurückdenkt. Ich selber muss ehrlich gestehen, komme so nicht ganz rein in den Film, den sowohl Edo Saya als auch Negative OG irgendwie so verkörpern wollen. Ich sehe schon unheimlich talentiert, auch so jung und mit so einer ganz eigenen Sprache, Bildsprache, genauso wie in der Ästhetik der Kunst. Allerdings ist weder thematisch noch irgendwie dann am Ende das Gesamtpaket etwas, was mich länger hält. Und da kannst du mich jetzt auch gerne für ohrfeigen, wenn du der Meinung bist, dass ich da totalen Quatsch rede. Aber das war eine der Hausaufgaben, die mich bisher am allerwenigsten quasi gefesselt hat. Obwohl ich auch sagen muss, es gibt bessere Songs. Der selber hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ist eine Nummer, die auch schon ein paar Jahre her ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Ich habe jetzt die Unterlagen nicht genau vor der Nase. Das kannst du ja vielleicht noch nachlegen, Kevin. Aber ehrlicherweise wäre das eine der Hausaufgaben gewesen, die ich safe andere hätte machen lassen, damit ich zumindest im Unterricht nicht ganz schlecht auffalle. Trotzdem euch vielen Dank. Ich hoffe, Marvin kann ein bisschen mehr dazu sagen, weil es klingt so ein bisschen so, als ob, oder es sieht auch ein bisschen so aus, als ob Marvin auch locker eine Rolle im Video hätte spielen können. Schöne Grüße von mir. Wir sehen, hören, sprechen uns spätestens nächste Woche wieder. Dann wieder Backspin Stammtisch in normaler Konstellation. Und nochmal danke, Marvin, dass du eingesprungen bist. Und ja, Kevin, ne, mach keinen Scheiß da. Bis nächste Woche. Ciao.
Ja, wir haben ihn eigentlich schon alles. Alle seine offenen Fragen haben wir ihm schon vorweggenommen. In Saubermann-Manier. Aber Marvin, du warst wahrscheinlich nicht mit im Video, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Nee,
leider. Aber ich glaube, Edo Saya kommt auch Köln da die Ecke irgendwo her. Weil, ja. Also kann sein, dass ich mich gerade ganz krass vertue, aber irgendwie habe ich so meinen Kopf abgespeichert.
Ja, aber ist ja ein Dorf Köln, ne? Das kommen ja alle her.
Wie dem auch sei. Ey, ich hatte einen Song bekommen von Lars und ich weiß nicht, ich glaube, wir beide sind noch mal so ein paar Jährchen auseinander, so, also so ein bisschen zumindest. Und diesen Song habe ich in meiner Jugend krass geliebt, weil der im Fernsehen rauf und runter lief. Warst du ein Fan von Mesmerize, von Ja Rule und Ashanti?
Ich habe da gerade nicht mal einen Song vor Augen. Das sind, glaube ich, diese ganzen Songs, die in diese Richtung gehen, sind für mich ein Wasch aus geiler Musik, kann ich mir immer anhören, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Track ist. Also diese ganzen Ja Rule, dieses ganze Ashanti-Zeug. So bei 50 Cent bin ich dann wieder ein bisschen mehr drin, weil ich den halt auch als Typen mehr verfolgt habe. So, es gibt ja so viele diese Shindy, R&B, Club Richtung. Ja, also Type Beat, würde ich so sagen, in die Richtung davon. Davon gibt es ja so übelst viele, von so Busta Rhymes war ja auch so ein Teil dabei. So, und so Sachen, also gerade Ashanti, dieser Name triggert mich einfach so. Ich kenne den Song bestimmt so, aber ich finde es halt, dass es eine sehr angenehme Ära der Musik ist, weil halt irgendwie jedes Lied ähnlich, aber auch geil klingt, so finde ich. Und alles gute Vibe, alle haben so crazy Klamotten an und so. Fand ich auf jeden Fall immer eine sehr, 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 sehr nice Zeugs.
Ja, der Song kam 2002 raus, im November. Und da war ich gerade 11. Und ich hätte ehrlich gesagt, wenn ich so zurückgedacht hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich so jung war. Aber er lief halt ständig noch im Fernsehen, so auf Get the Clip von Viva und so weiter. Und ich weiß nicht, wie lange sich so ein Song damals in der Hot Rotation gehalten hat. Vielleicht noch bis zum nächsten Sommer, mit ein bisschen Glück. Also vielleicht war ich fast 12, aber sehr viel älter nicht. Und hat mir dann nur noch mal gezeigt, dass ich schon recht früh scheinbar irgendwie ein Fable für Rapmusik gefunden habe oder zumindest für Musikfernsehen, sagen wir mal so. Und dass du das alles nicht auseinanderhalten kannst, liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass das schon der vierte Top-Ten-Hit war, allein für das Duo zwischen Ja Rule und Ashanti.
Ach, Ich habe gerade kurz reingehört in den Song tatsächlich und ich kenne ihn, aber ich dachte eigentlich, es wäre ein anderer.
Also ich liebe diesen Song, ne? Aber es glaube ich auch, ich habe den auch auf Maxi-CD damals gekauft.
Was eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einer normalen CD und Maxi-CD? Also ist das jetzt,
sind Maxi-CD, einfach mehr Tracks? War früher einfach nur, das war wie die Single-Auskopplung. Da war die Single drauf, okay. Vielleicht nochmal eine Remix-Version.
Und Instrumental.
Instrumental, A Cappella und vielleicht noch irgendwie... Ein Track, der es nicht aufs Album geschafft hat, so ein exklusiver Song.
Ach krass. Ich habe, glaube ich, nie eine CD gekauft in meinem Leben.
Würde ich mir eigentlich wünschen, und ich weiß auch nicht, warum es noch nicht zurückgekommen ist, weil es würde es sich nicht lohnen, streamtechnisch eine kleine EP zu veröffentlichen. Also einmal die Single plus nochmal ein exklusiver Song und das dann als kleines Mini-Album verpacken bei Spotify.
Ja, safe wäre das gut.
Also oder nicht?
Also es kann, wird halt wahrscheinlich nicht so lukrativ sein für die Leute. Ne? Die haben ja wahrscheinlich ihre Marketing-Strategien genau auserforscht und werden das einfach dementsprechend so machen. Aber wäre schon geil, wenn mal einer wieder was komplett Neues machen würde so oder was Altes wieder zurückbringt.
Ja, was soll's. Naja, auf jeden Fall, ich erinnere mich noch an dieses Video, wie Ja Rule und Ashanti, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, auf so einer Art Kirmes
unterwegs. Ja, habe ich gerade gesehen.
Und es ist eine Hommage an den Musicalfilm Grease und gehört so, wie du gerade auch schon gesagt hast, so mit What's Love, mit Fat Joe und Ashanti zum Beispiel, so eigentlich auf jede gute alte Hip-Hop-Party, die so nur Musik aus den 2000ern abfrühstückt. So welche, die man irgendwann nicht mehr sehen konnte, wenn man ein aktueller Hip-Hop-Fan war. Weil man dachte immer überall nur die alten Dr. Dre Sachen und so und kein Bock. Und
auch Ja Rule einfach. Also auch so, das erinnert mich krasse Vibes von Ein Tag auf dem Murmelplatz von Moneyboy.
Aber hast du Ja Rule dann überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen als Rapper so richtig aktiv und nur noch als, ich sag jetzt einfach mal so, als Witzfigur?
Ja, der hat doch mit 50 Cent auch ein bisschen Beef gehabt, oder?
Ja, genau.
Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal, ist mir jetzt wieder, weil der ja schon eine sehr markante Stimme hat, ist mir aber jetzt gerade wieder bewusst geworden, dass der ja schon stabile Lieder hat einfach.
Ja, voll. Also ich habe Ja Rule auch damals schon, also er war ein gestandener Rapper, aber ich habe nicht in erster Linie so Eminem und damit auch 50 Cent verfolgt, so als Fankind, weil wovon war man als 11, 12, 13-jähriger Drops-Fan in Deutschland? Von Eminem natürlich. Und dann noch von 50 Cent und The Game, die ganze Chose. Und 50 hat sich regelmäßig mit Ja Rule angelegt. Und daher kenne ich eigentlich in erster Linie auch Ja Rule von seinen Beefs. So, und da gab es auch so einen Song, das war dann auch ein 50 Cent-Diss, glaube ich, Clapback, der hat auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen von Ja Rule, der hat viele Hits, also darum geht's gar nicht. Aber so richtig in Erinnerung bleibt er eigentlich nur als so ein Rapper, der sehr viel gedisst worden ist. Und ich glaube, er wurde auch generell sehr, nicht nur von Eminem und 50 Cent, sondern von sehr vielen anderen Rappern gedisst, weil er auch immer so einen Hauch hatte zu eben diesen stark kommerziellen Hits, die so mit auch sehr mit R&B verbunden waren, wie eben der mit Ashanti jetzt auch. Und das hat ihn dann so in der Szene, sage ich mal, ein bisschen weich gemacht und war für viele Rapper ein vermeintlich einfaches Opfer. Ja Rule hat auch immer versucht, sich zu wehren, aber so richtig hat es nicht geklappt. Und was jetzt aus seiner Karriere geworden ist, kann man sich, glaube ich, am besten in der Fyre Festival-Doku angucken. Und es gibt so ein Meme, was so super häufig benutzt wird von ihm, wo er, ich glaube, irgendeine Halftime-Show spielt und so ins Publikum fragt, ob sie ready sind, so richtig auf Showmaster-Manier und einfach so Grillen zippen. Passiert nichts, da ist niemand ready.
So, das kenne ich sogar auch noch, das Video.
Ja, und naja, geiler Hit, irgendwie traurige Entwicklung. Ashanti hat es genau richtig gemacht, hat Grammy gewonnen, hat unzählige MTV Awards gewonnen, Billboard Awards, belegt sogar 3 Plätze im Guinness Buch der Weltrekorde, was man auch noch kennt, so von früher, da war das auch ein riesiges Ding, das Guinness Buch der Weltrekorde. Ich glaube, es gab so eine Weltrekordshow auf RTL oder so.
Alter, geil, iconic
Show. Sie war nicht die einzige Solosängerin jemals, die ersten 2 Plätze der Billboard Top 100 gleichzeitig besetzt hat.
Alter, das macht Sinn.
Maschine Ashanti. Naja, ey, Marvin, hast du mir und Nico eigentlich Hausaufgaben mitgebracht oder muss ich mir jetzt was für Nico überlegen oder wie machen wir das?
Also ich habe halt anhand der Geschehnisse, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit Detroit 1 und 2 und jetzt Detroit 2 rausgekommen und ich glaube, du hast Detroit 1 gehört, oder, von Big Sean?
Ich habe so meine Big Sean-Liebe erst spät entdeckt mit I Decided.
Oh, okay.
Aber kenne auf jeden Fall vereinzelte Sachen von Detroit One.
Ja, also meine Hausaufgabe wäre halt Detroit 1. Ich glaube, das ist eher was für Nico, weil ich denke, dass er das sich noch nicht reingezogen hat. Du wahrscheinlich kennst schon einige davon, weil ich finde einfach, ich habe mir ein Interview mit Big Sean gemacht, bitte anklicken, Leute, klickt das Video an, das ist der beste. Also, und ich denke mir einfach, das ist so eine schöne Reise zurück, weil ich denke, du hast Detroit 2 gehört, mindestens teilweise. Nico hat Detroit 2 safe angehört, so.
Ich habe es gehört, auch.
Und da finde ich es einfach einen coolen Kontrast, also weil ich diesen Kontrast
dann hatte. Musst du Nico mal bitte einen Track daraus geben.
Ein Track, dann Higher, das Intro.
Okay.
Big Sean Higher, die Karatekämpfer.
Und mir müsstest du einen Track geben, der älter ist, deutlich älter. Am besten vor 2005, das ist immer so unsere unsichtbare Grenze.
Oh, dann, okay, warte, dann habe ich einen. Ich muss dir kurz mal wie die genau. Das ist 11 Jahre alt, ist das okay? Mhm. Das ist nämlich Ali und Gib. Go Head heißt das Lied. Zusammen mit Chocolate Thai. Ich kenne keinen von diesen Rappern mehr. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Ich habe aber damals in meiner Anfangs-Rap-Zeit dieses Lied entdeckt und das hat so einen übelst kranken Beat. Und ich kenne diese drei Rapper. Ich habe von denen noch nie ein anderes Lied seitdem gehört. Aber dieses Lied ist schon so immer in meinem Kopf eingebrannt. Jetzt hast du gerade gesagt, was Älteres. Da habe ich so kurz nachgedacht, welche Lieder ich höre, die älter als 10 Jahre sind. Und jetzt sehe ich das gerade hier, weil ich es auf YouTube gesucht habe. Ali und Gib, Go Head mit Chocolate Thai. Hör dir das mal an, Lachkick,
okay.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist.
Das klingt ganz grausam, ich sag's jetzt schon. Und es haut auch nicht so richtig hin mit unserer kleinen unsichtbaren Regel. Aber scheißegal, weil Marvin, was soll man dir denn übel nehmen, ey?
Aber es ist von 2006, das heißt, es ist fast die unsichtbare Regel. Das Video ist nur 11 Jahre alt auf YouTube. Hier steht 2006 Universal Records, vielleicht haben die das auch 2005 aufgenommen, dann ist die Regel wieder golden.
Safe, ein richtiger Sommermärchen-Track. Ey, Marvin, danke dir für deine Zeit, dass du hier eingesprungen bist. Und ja, geht doch jetzt alle mal schön Marvins Room gucken, vor allen Dingen das Big Sean-Interview, wenn er noch ein bisschen was zum Schmunzeln braucht.
Weil Big Sean so süß aussieht im Interview. Ja, vielen Dank dir, Kevin. Immer wieder gerne und Glück auf.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch,
wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.